Es ist Samstag, der 26. November.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit der Wochenendbeilage. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf das, was uns so bewegt. Was ist spannend? Was sind interessante Longreads? Was ist los im Feuilleton, in der Popkultur? Worüber müssen wir unbedingt noch sprechen, weil unter der Woche gar nicht ausreichend Zeit ist? Und dieser Mann, der versteht sich sehr, sehr gut auf das Erzählen von interessanten Dingen. Er ist der Kopf und die Stimme von Cui Bono, What the Fuck Happened to Ken Jebsen. Er ist Grimme-Preisträger, er ist Journalist, er ist Autor, er ist Moderator und er ist der Posterboy des New Journalism, sage ich jetzt einfach mal so. Hallo, Keschrau Beros.
Das hat mir sehr gefallen. Hallo, Micky Beisenherz.
Ja, über den Drachenlord, also über die zweite Staffel von Cui Bono, wer hat Angst vorm Drachenlord, da sprechen wir natürlich gleich noch drüber. Ja. Zunächst einmal blicken wir hier rauf.
Blattgold.
Dänischer Raser muss in Haft, Porsche von Freund wird verkauft, das meldet die Sächsische Zeitung. Für eine Spritztour mit 210 Sachen muss ein Däne in Haft, hat 3 Jahre lang keine Fahrerlaubnis und muss den Porsche abgeben. Und das war nicht mal seiner. Also quasi mein Porsche 993 fährt 210 und mein Freund wird den nicht mehr sehen oder so. Es ist wirklich unglaublich. Also in Lyngby in Dänemark, da gibt es offensichtlich ein Gesetz, wenn jemand eine Trunkenheitsfahrt hat oder wenn er halt einfach absurd zu schnell fährt, dann kriegt er eine heftige Strafe und dieses Fahrzeug, mit dem er das Vergehen begangen hat, das wird dann versteigert und das kommt der Staatskasse zugute und es spielt einfach keine Rolle, wem das Auto gehört. Das sollte dann jemand anderem zum Verhängnis werden.
Das ist ja wohl extrem dankbares Gesetz, oder? Also wenn du ein Porsche-Fahrer bist und eigentlich keinen Bock hast, deinen Porsche irgendwie deinem Kumpel für eine Spritztour auszuleihen, dann kannst du auf das Gesetz verweisen und sagen, es geht leider nicht, weil ich bin da dann mit Geiselhaft gezogen. So, nein, nein, nein.
Ja, absolut, genau. Und ich meine, das ist schon irgendwie auch ganz lustig, ne? Also Porsche-Hasser werden ja sowieso in die Hände klatschen und sagen Halleluja. Ja. Also da muss man sich da vorstellen, da ist in Dänemark jemand, der leiht an seinem Kumpel seinen Porsche 993. So, für die Leute, die sich damit nicht so gut auskennen, das ist kein Neuwagen, es ist ein sehr, sehr wertvoller alter Porsche. Der kostet übrigens ungefähr, sagen wir mal so, 130.000, 170.000 Euro. Ist also jetzt nicht im klassischen Sinne der Opel Mokka. Und dann kommt der Kollege zurück und sagt, hör mal, ich habe ein kleines Problem. Ich bin ein bisschen zu schnell gefahren. Oh, ja, wie viel denn? Ja, nach Abzug der Toleranz so 110. Bist du gefahren? Nee, zu schnell. Oh, das Auto wird übrigens morgen abgeholt. Und die gute Nachricht ist, du tust etwas für den Staat. Also, interessantes Gesetz. Ja. Würde mich sehr interessieren, was hier in Deutschland los wäre, würde jemand von, sage ich mal, den Grünen diesen Vorschlag machen, das in Deutschland einzuführen.
Ich finde es interessant, wenn man das für Fahrräder einführen würde. Und dann muss quasi das Fahrrad des Freundes dann abgegeben werden, weil das 5 km/h zu schnell gefahren ist.
Auch nicht uninteressant.
Das finde ich gut. Da käme, glaube ich, sehr viel Geld zustande. Für die Staatskasse natürlich.
Das kann sehr, sehr gut sein. Also in den größeren Städten, ich wohne ja in Hamburg, bin jetzt hier gerade in London, wobei London ist, glaube ich, keine klassische Fahrradfahrerstadt, so wie ich das beobachte. Ja. Da werden die Fahrräder sowieso andauernd entwendet, allerdings jetzt nicht direkt vom Staat. Und ich will da jetzt nicht wieder diesen alten Widerstreit aufmachen, aber ich habe auch schon das ein oder andere Lastenrad auf dem Fahrradweg gesehen. Das ist da durchgebrettert wie Charlton Heston in Ben Hur. Also das ist schon auch nicht ohne. Also mein Mitleid hält sich einigermaßen in Grenzen. Was ich überlegt hatte im Zusammenhang mit den in Anführungsstrichen Klimaklebern, die ja in Richtung Flughafen BER auch schon wieder für Stimmung gesorgt haben, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ich stelle mir gerade so eine Art modernen Ablasshandel vor, demnächst so Richtung A100 oder wieder Richtung BER, dass Reiche mit ihrem Bentley vorfahren bis zu der Stelle des Protestes, dann reicht so eine Hand, die Scheibe geht runter, dann reicht so eine Hand, reicht so ein, weiß ich nicht, so ein Magritte oder so ein Cézanne raus und sagt, hier bitte, nehmt meinen Van Gogh, macht damit, was ihr wollt, aber lasst mich bitte passieren. Das war einfach so. Das ist jetzt so die nächste Stufe, was man irgendwie, oder? Das muss sich doch auszahlen, dass man reich ist.
Ja, wenn man so einen Van Gogh im Keller hat, der nirgendwo hängt, dann kann man den ruhig da rausgeben, finde ich auch. Why not?
Oder?
Also wenn das Geld da ist.
Irgendwo muss das ja hin.
Die Schlagzeile des Tages.
World Cup. Harry Kane wears Rainbow Rolex after One Love Armband Ban. Das meldet Yahoo oder die Daily Mail, also schon auch durchaus die eine oder andere Räuberpostille. Trotzdem war das für mich, also nicht nur die Schlagzeile, ist eigentlich für mich die Schlagzeile vielleicht sogar des Jahres, weil es auf eine absurde Art und Weise auch ein bisschen so diese Symbolismus-Schwämme, diese Absurde auch zusammenfasst. Also der Vorgang war ja der, das beschäftigt uns ja die ganze Zeit, dass diese One Love Armbinde von der FIFA untersagt wurde, dass man sie nicht tragen dürfe als Mannschaft, als Kapitän, um da niemanden zu brüskieren. Und dann hat Harry Kane gesagt, naja, pass mal auf, ich setze dennoch ein Zeichen. Und zwar trage ich jetzt einfach meine Rolex Daytona, und zwar die in Regenbogenfarben. Die kostet ungefähr 500.000 Euro.
Also ja, fantastisch. Ja. Ich liebe es.
Oder?
Ich liebe es, weil natürlich 18 Karat Rosé Gold ist das ja, habe ich gelesen.
Ja. Ja.
18 Karat Rosé Gold ist natürlich eine Sprache, die auch FIFA-Funktionäre verstehen.
Absolut, für die Menschenrechte.
Ja, absolut. Die haben alle dahin geguckt, man dachte, ah, was ist das für eine tolle Uhr? Und dann, Moment mal, da ist ein Regenbogen abgebildet. Also schon ziemlich, fast schon subversiv. Ein subversiver Protest.
Es ist eine Sprache, die man bei der FIFA jedenfalls spricht und versteht,
ja,
wenn man mit der Rolex winkt. Und ja, und es zeigt halt einfach die ganze Absurdität natürlich auch klar. Irgendwo auch so die, ja, wie soll ich sagen, die gesellschaftliche Entstellung von Profifußball, der mit Durchschnittsbürgerinnen und Bürgern natürlich nur noch wenig gemein hat. Und in, wie du richtig sagst, in seiner Welt war das wahrscheinlich wirklich ein subversiver Akt. Das war schon so die Regenbogenresistance auf allerhöchstem Level. Und irgendwie hat es ja auch, ich finde es brüllkomisch, ich kann es nicht anders sagen, ich finde es wirklich brüllkomisch.
Ich finde es super, das ist fast schon sowas wie so auch privilegierter Protest, aber irgendwie so no apologies. Weißt du, sagst du,
ja,
das ist wie mit dem Van Gogh, das ist irgendwie so, hey, ich habe die Kohle, hier ist meine 500.000 Euro Uhr, ich habe da jetzt einen Regenbogen drauf gemalt.
Ja, es ist auch ein bisschen wie, wie war das, Alexandria Ocasio-Cortez, also ja, eine der führenden linken Demokratinnen, die irgendwo, ich weiß nicht, ob es auf der Met-Gala war oder so, auch ein sehr, sehr teures Outfit, frag mich nicht von wem, ich sage jetzt mal Balenciaga oder so, trug, und da stand drauf Tax the Rich. Und das ist natürlich irgendwie, das hat ein Level erreicht, das für Durchschnittsmenschen nur noch schwer fassbar ist. Was Katar angeht, also wir reden jetzt am Freitagnachmittag. Ich weiß nicht, was jetzt gerade passiert ist. Ich verfolge dieses Turnier tatsächlich wirklich nur peripher. Nicht so intensiv wie in den letzten Jahrzehnten, muss man ja sagen. Und diese Geschichte um diese One-Love-Binde, die ja eigentlich schon die Manifestation von totaler Eierlosigkeit war. Ich hoffe, dass Eierlosigkeit ist jetzt nicht auch schon ableistisch. Da muss man ja derzeit wirklich...
Das ist ein Fachbegriff, also, kann man so sagen.
Okay, gut. Und das wird dann aber plötzlich wieder überhöht als Zeichen von Standhaftigkeit. Und Nancy Faeser steht dann da auf der Tribüne, hat den Oberarm frei, trägt die Binde. Im Hintergrund der Scheich. Und alle sagen natürlich, fantastisch, Nancy Faeser, großartig. Nichtsdestotrotz bist du natürlich dort, du bist auch Teil des Turniers und du bist auch eine Vertreterin der deutschen Regierung, die dorthin gekommen ist und sich in gewisser Hinsicht natürlich auch mit der Sache gemein macht. Und dann hast du Gianni Infantino, der ja in Gestalt, also der ist ja die FIFA, der gesagt hat, ich will die Binde nicht sehen. Und dann kommt es zu dem wirklich dümmsten Foto des Jahres, dass derselbe Gianni Infantino da auf der Tribüne steht. Ja, und das und mit dem Finger so auf sie zeigt, so wie Gottschalk, wenn er so kleine Wettkandidaten so, hier, mein Lieber, hier, guck mal, er hier, hier, ey, top. Wo du denkst, also da verschwimmen die Grenzen ja auch komplett. Also
das ist ja wirklich nur noch komplett Slapstick, dieses Foto. Das ist wirklich komplett wild, was da passiert auf dieser Tribüne.
Ja.
Ich finde es ja irgendwie interessant, weil ja auch, ist ja auch viel argumentiert worden für, naja, wenn man die Binde trägt, also selbst wenn man sie tragen würde, also die SpielerInnen, das ist ja ein bisschen scheinheilig und weil man ja trotzdem auf diesem Turnier ist und weil man ja trotzdem auch zum Beispiel in der Bundesliga ja auch, glaube ich, viele auch diese Emirates-Logos ja auch tragen. Also im Grunde genommen auch gesponsert werden von diesen
Qatar Airways,
von diesen Orten.
Ja.
Und ich finde es halt ein bisschen schwierig auf der einen Seite und denke mir, naja, es scheinheilig ja, aber es gibt halt diese richtige Heiligkeit gibt es halt nicht. Es gibt keine echte Heiligkeit, alles ist scheinheilig. Also wir bewegen uns in einer Welt, wo man so
total
Ambiguitäten aushalten muss.
Ja.
Und wir alle tun irgendwie so Dinge, die vielleicht nicht immer 100% zu den Dingen passen, die wir rechtschaffen von uns geben. So, ne? Also ein Tweet ist halt schnell abgesetzt. Und dann ist es okay, so ein bisschen diese One-Love-Binde zu tragen, finde ich. Und gleichzeitig in einem Turnier teilzunehmen in einem Land, in dem One Love bestimmt nicht das Motto ist, so was am Eingang irgendwie drüber steht, wenn man in den Ort reinfährt. Aber ich finde halt, was viel wichtiger ist, ist noch quasi das, was das offenbart, ist so, dass das halt ein systemisches und kein individuelles Versagen ist. Und da muss man, glaube ich, immer wieder sagen, immer so diese Verantwortung auf die Einzelpersonen abwägen, ist halt schwierig. Deswegen ist dieses Foto von Nancy und Gianni halt so witzig, weil das halt natürlich das System ist, was da lacht. Ne?
Total. Darf ich noch einen Artikel einwerfen?
Ja.
Entzauberte Scheinriesen.
Deutschland ist Weltmeister. Und zwar im Rechtfertigen. Warum es folgerichtig ist, die One-Love-Binde in Katar wegzulassen. Der, wie ich finde, mit Abstand klügste Text dieser Woche von, wie häufig, von Nele Polacek in der Süddeutschen Zeitung. Ja. Sie schreibt halt eben genau über diesen Sachverhalt. Und unter anderem schreibt sie, also im Grunde genommen auch da wieder wirklich wie so häufig bei Nele Polacek, kannst du dir eigentlich jeden Absatz nehmen und aufs Kopfkissen sticken oder zum Wandtattoo machen. Aber ich nehme mal exemplarisch das hier zum Beispiel. Erst zahlen ARD und ZDF 214 Millionen für die Übertragungsrechte, verticken für noch viel mehr Geld die Werberechte und dann erklären sie dem geneigten Beitragszahler, warum er sich das Ganze nicht anschauen darf. So geht es nicht. Stattdessen erklärt man den Zuschauer also, dass Menschenrechte wichtig sind, man ein Zeichen setzen muss, man selbst gehadert, dann aber in letzter Sekunde entschieden habe, dieses Jahr ausnahmsweise eben doch Fußball zu schauen. Zur Aufführung kommt so eine regenbogenbunte Rechtfertigungsweltmeisterschaft. Und dann schreibt sie sehr richtig, ein intelligenter Mensch kann nämlich alles moralisch rechtfertigen, so wie ein guter Kritiker alles zum Meisterwerk erklären kann. Das ist alles nur eine Frage des Handwerks. Je mehr man dieses Handwerk übt, desto leichter fällt es, bis man am Ende die Grenze zwischen gut und gut gerechtfertigt kaum noch spürt. Das ist natürlich exakt das.
On point.
Ja, es ist on point. On point. Und dann sagt sie noch, und da kommt man also auf die wirklich dumme Idee, in einem Land, in dem Homosexuellen mit der Todesstrafe gedroht wird, an einem Fußballturnier teilzunehmen und gleichzeitig eine One-Love-Binde zu tragen. Und unter anderem kriegt es halt auch Rewe ab. Sie sagte, man möchte sowohl am homophoben Katar wie auch an Homophobie stigmatisierenden Westen verdienen, an Ölscheichs und an Rewe. Rewe wiederum möchte in Frankfurt, Berlin oder Schwäbisch Hall Produkte verkaufen und dort hat homosexuelle Einsperren halt schon ein Geschmäckle. Mhm. Weil das war ja auch, also diese ganze Rewe-Geschichte ist ja völlig...
Dass dieser Vertrag, der Ende des Jahres eher ausgelaufen wäre und dann mit großer Geste.
Genau.
Ich finde, das sind so LinkedIn-Gesten. Ich weiß nicht, ob du LinkedIn als Plattform kennst.
Ja, nur vom Namen her tatsächlich, aber
dann
ja,
posten alle und reden von Wertekompass. Sagen, wir brauchen alle einen Wertekompass wie Rewe und dann beten sich alle gegenseitig an.
Ja.
Das ist so eine Aktion, ist das, ja.
Ja, genau, aber das ist sehr schön, so LinkedIn-Aktivismus, finde ich. Also aber das ist genau das. Ja, vor allen Dingen, natürlich, klar, am Ende bleibt es ein Zeichen und toll, aber auch da hat natürlich Rewe, genauso wie übrigens der DFB, für sich natürlich auch wieder die berühmte Güterabwägung getroffen und gesagt, jetzt guckt euch mal im Supermarkt hier um, die Trikots liegen da rum, die Sammelkarten will keiner. Also was kostet uns das, uns jetzt vom DFB jetzt schon loszusagen und was bringt es uns? Und da war relativ schnell klar, Leute, da machen wir aber jetzt mal richtig Alarm, weil wir ja also völlig entsetzt sind. Ja. Und jeder, der jetzt halt einfach da an der Salattheke steht im Rewe, ist eigentlich schon kurz vor Resistance, weil man sagt, ja, für die Menschenrechte, ich kaufe mir die Tüte Nüsse.
Ja, also wenn man schon weiß, dass man das Publikum auf seiner Seite hat, ist es natürlich dann eine dankbare Aktion in dem Zeitpunkt. Ne? Also wo man schon weiß, dass eh alle auf der Seite sind.
Exakt, exakt. Dann würde ich nämlich an dieser Stelle, und das ist auch wirklich das letzte Zitat von Polacek, weil es auch sehr gut passt zu dem, was du gesagt hast. Und wenn man etwas boykottieren will, dann doch vielleicht mal all die Regenbogenfirmen, bis sie die Flagge genau da hissen, wo sich wirklich jemand an ihr stört. Und an dieser Stelle der Querverweis, dass es vielleicht das Schönste ist, was man im Vergleich dazu über die Klimaaktivisten sagen kann, sie stören. Denn genau das ist ja, sie sagt ja, Solidaritätsstatements bedeuten nichts, wo sie sowieso schon gefeiert werden. Mhm. Und genau darum geht es ja. Denn Protest ist ja nur einer, wenn es stört und wenn es halt eben auch dich selbst betrifft. Und wenn es dir halt an die, entweder ans Geld geht oder dich auch an den eigenen Befindlichkeiten kratzt.
Ja, deswegen war ja dieses Teamfoto ja auch so albern mit den zugehaltenen Mündern, wo man denkt, naja, ihr beschreibt gerade damit eure eigene Rückgratlosigkeit. Also ich habe nicht wirklich verstanden, was das sagen sollte, das Bild, außer ja, wir haben klein beigegeben.
Ja, vor allen Dingen auch, dass Manuel Neuer sagt, sie können uns irgendwie die Binde nehmen, aber nicht irgendwie unsere Stimme, was ja auch nicht stimmt, weil sie auch nichts gesagt haben. Und also es ist irgendwie alles, also ich...
Micky, das
ich
darf man nicht fact-checken, das hält das nicht stand.
Ja, ich will auch die Mannschaft gar nicht, also die Spieler und die Mannschaft gar nicht schämen in dem Sinne, weil, wie gesagt, sie haben es ja auch nicht verbockt, dass dieses Turnier da stattfindet. Und sie sind Profifußballer. Das Leben eines Profifußballers, das Berufsleben ist kurz und es dankt dir auch niemand irgendwie, wenn du andere Dinge irgendwie oder wenn du, also es ist halt einfach, also wie soll ich das erklären?
Aber wie schön wäre es gewesen, um die Kurve zu kratzen, wenn alle Spieler bei diesem Spiel mit 500.000 Euro Rolex-Uhren aufs Spielfeld gegangen wären und die Regenbogenfahne drauf hätten. Das wäre eine Geste gewesen.
Das gibt's doch gar nicht.
Indiana Jones 5. Harrison Ford wird digital verjüngt. Auch glaubwürdig, das meldet Win Future. Ja, Indiana Jones 5 ist in der Produktion. Der Film kommt bald. Und du hast schon eine Geste gemacht, aus der ich jetzt deute, du bist völlig begeistert oder bist du völlig entsetzt?
Ich bin völlig entsetzt, weil der Typ ist ja auch 80 Jahre alt jetzt.
80,
und,
ja.
Und ist jetzt immer noch, als Archäologe sucht er immer noch irgendeinen Schatz. Ich denke mir so, ja, irgendwann muss er den Lebenstraum halt aufgeben. Findest du halt irgendwann nicht mehr.
Er ist jetzt in einem 80. Alter, wo die Archäologen ihn ausgraben.
So ja, langsam. Ich meine, hast du The Irishman gesehen?
Ja.
Diesen Scorsese-Film?
Ja.
Und da ist ja Robert De Niro ja auch verjüngt worden. Der ist ja auch fast 80. Mhm. Und es ist halt super witzig, weil es gibt Szenen, wo er verjüngt ist, aber er hat immer noch seinen alten Körper. Also er ist halt 80 und bewegt sich wie ein 80-Jähriger. Sieht aber aus wie, keine Ahnung, 30.
Ja.
Und es ist einfach so eine creepy Situation, sich das anzugucken.
Das ist interessant, ne? Weil da musste ich natürlich auch dran denken. Also es ist zum Glück nicht der komplette Film. Es ist eine Szene, die soll wohl im Jahr 44 spielen und er trifft natürlich wieder auf die Nazis, klar, da sieht sie wieder.
Natürlich.
Und er wäre in diesem Alter wohl dann, also in dem Jahr 53, also haben sie ihn natürlich jünger gemacht und das soll angeblich auch ganz gut aussehen. Man nimmt da auch immer De Niro in The Irishman so als Negativbeispiel, so soll es wohl nicht sein. Also das ist ja schon mal beruhigend zu wissen und die Szene, die du angesprochen hast von De Niro in The Irishman, ist natürlich auch komisch, weil das einigermaßen funktioniert, ihn zu verjüngen, aber genau das, was du sagst, in dem Moment, wo er sich bewegt. Und die Szene ist ja unter anderem, dass er auf der Straße jemanden verprügelt. Genau. Und das sieht halt so seltsam aus, weil du merkst halt, dass Robert De Niro halt eben auch schon Ende 70 ist und ihm natürlich die Wucht, die Dynamik, auch die Gewalt eines jungen Mannes fehlt und er halt auf diesen Menschen da am Boden eintritt, irgendwie wie Rolf Eden bei Let's Dance. Also das ist halt irgendwie, das ist nicht schön und das klafft so weit auseinander. Das muss man wahrscheinlich auch allen Menschen mal vielleicht nochmal mitteilen, die vielleicht sich einfach sehr, sehr, sehr stark operiert haben und vielleicht auch schon Ende 70 sind. Du bewegst dich halt trotzdem wie ein sehr, sehr alter Mensch, obwohl das Gesicht vielleicht andere Dinge signalisiert.
Ja, ich glaube auch, die arbeiten sich anscheinend gerade kopfabwärts irgendwie vor, oder? Also erst wird der Kopf verjüngt und dann wird dann, glaube ich, Stück für Stück dann auch der Rest digitalisiert. Gab es nicht mal so ein Gerücht, dass Bruce Willis seine Stimme und sein Gesicht quasi lizenziert hat und irgend so eine russische oder ukrainische Firma?
Ja.
Ich glaube, das war ein Hoax, aber das fand ich, das wird auf uns zukommen.
Es war so ein halber Hoax. Es war so, dass er es tatsächlich gemacht hat, allerdings nur für einen Spot, für ein Projekt.
Ah, okay.
Und die Meldung, die dann rausging, war, er hat im Grunde genommen seine kompletten Rechte veräußert, also sich selbst für, was weiß ich, 10 Filme, pipapo, so war es nicht. Er hat es also, aber projektbezogen war es tatsächlich so. Aber halt eben nicht bis ans Ende aller oder seiner Tage, also immerhin.
Könntest du dir vorstellen, dich wegzulizenzieren?
Also bei der Menge, die ich so mache, gibt es Menschen, die behaupten, es sei bereits schon so weit.
So, genau.
Ich denke, wenn ich das jemandem sagen kann, dann ja wohl einem der besten Rechercheure des Landes, also Keschau, mir haben die Leute nur halt nie die richtige Frage gestellt. So ist es. Ich habe mich bereits digital klonen lassen. Es sind drei Versionen von mir unterwegs. Die eine Version macht das hier, die anderen beiden machen Fußballer MML und der andere setzt sich mit Polak auseinander. Dafür habe ich nochmal einen eigenen Avatar. Das ist auch und ich muss jetzt halt fürs Kolumnieren nochmal zusehen, dass ich da noch einen Rand schaffe. Aber gut.
Ja. Für Polak brauchst du einen eigenen Avatar, ja.
Unterm Radar.
Ein Jahr mit Kanzlerin, oh ne. Siehst du, guck mal, ein Jahr mit Ex-Kanzlerin Merkel, siehst du, ich muss noch üben. Das Gefühl war ganz klar, machtpolitisch bist du durch. So wird es im Spiegel überschrieben, denn Alexander Osang hat Angela Merkel begleitet für die Spiegel-Titel-Story und das Porträt, das fängt so an. Das neue Büro sieht aus wie das alte, nur kleiner. Es wirkt wie eine Puppenstube, die man für Angela Merkel gebaut hat, damit sie sich nach den 16 Jahren im Kanzleramt nicht so fremd fühlt in dem schmucklosen Verwaltungsgebäude am Brandenburger Tor. Also ich sag mal so viel vorweg, ja, kleiner Fun Fact, das Porträt zu lesen dauert exakt so lang wie die gesamte Amtszeit von Angela Merkel. Ich habe dich ja mit dem Dossier, das ich unseren Gästen immer schicke, im Vorwege schon ein bisschen verschreckt, als es einfach 53 Seiten waren.
53 Seiten, Micky.
Ja, es tut mir wirklich leid. Es ist, also ich habe das gern gelesen. Ich muss mich damit aber nochmal intensiver auseinandersetzen, um zu schauen, wie finde ich es denn jetzt abschließend. Ich kann mich nämlich an einen Tweet von Stefan Niggemeier, liebe Grüße an dieser Stelle, erinnern, der da gestern schrieb, also sinngemäß, ja, paraphrasiert, ja: Lieber Gott, lass mich bitte nie so berühmt werden, dass Alexander Osang ein Porträt über mich schreibt. Das kommt mir jetzt nicht eben positiv daher. Hast du es lesen können oder wollen wir eher über Angela Merkel im Allgemeinen sprechen?
Nee, ich hab's gelesen. Mir hat das auch Spaß gemacht. Die Puppenmetapher wird auf jeden Fall totgeritten.
Ja.
Also die ist am Ende wirklich nur noch eine Leiche, die dann da ist.
Wirklich,
liegt.
Ne?
Und ja, absolut. Aber ich fand's schön. Ich fand vor allem, also mir gefällt das halt so, diese kleinen Momente, die dann manchmal da irgendwie erzählt werden. Die Vorstellung, dass Angela Merkel abends zu Hause auf der Couch liegt und The Crown back binged, das finde ich sensationell, liebe ich.
Ja.
Diese kleine Szene, wo sie auf ihrem iPad, glaube ich, das Porträt von George W. Bush sucht, das er von ihr gemalt hat, das fand ich irgendwie sehr schön und das dann quasi dem Journalisten zeigt. Meinte, guck mal, das super, hat der George über mich geschrieben.
Ja.
Und was ich richtig, richtig schön fand, war, und das fällt mir aber auch oft auf, ist so ein bisschen so dieses, wie offenbar neidisch sie auch, glaube ich, ein bisschen war, als sie Obama besucht hat, wie quasi amerikanische Präsidenten behandelt werden nach ihrer Amtszeit.
Da klang sie fast wie Mario Basler. Ja. Wo sie sagte, in Amerika drüber, da kriegen sie alle wieder applaudiert. In Deutschland machen sie nicht fett. Stimmt, das fand ich auch bemerkenswert. Ich glaube, das hat natürlich auch ein bisschen damit zu tun, weil sie sich ja jetzt gerade, also sie ist ja, ihr wurde ja sowieso eine eher ungewöhnliche Situation zuteil. A, sie schied aus dem Amt und wurde im Grunde genommen sofort ikonisiert. Jetzt hat es natürlich auch damit zu tun, dass sie freiwillig aus dem Amt geschieden ist und nicht abgewählt worden ist. Das gab es vorher in der Form noch nicht. Aber sie ist ja im Grunde genommen sofort in den Heiligenstatus übergetreten. Also am Tag 1 stand schon, wir werden sie alle vermissen. Und dann setzte sich das fort, was schon ganz zart in der Corona-Pandemie angefangen hat, dass man schon gesehen hat, huch, da ist ja einiges liegen geblieben. Und als dann angriffskriegsbedingt die Energiewende eingeleitet werden musste, hat man natürlich gesehen, auf was für tönernen Füßen das einfach die ganze Zeit gestanden hat. Und jetzt wird sie natürlich mit einer, ich sage jetzt erstmal vorsichtig, aus der subjektiven von Merkel unglaublichen Härte angegangen. Und da ist sie jetzt für ihre Verhältnisse auch ziemlich tief gefallen. Mhm. Man wird das möglicherweise in 5 bis 10 Jahren auch nochmal anders sehen, wenn man versucht, mit der gebotenen Fairness auf die ganzen Implikationen zu blicken, was Energie- und Wirtschaftspolitik bedeutet und dass eben auch diese wertegeleitete Außenpolitik und kluges strategisches Handeln auch immer ein bisschen davon abhängt, wie viele Lobbyisten dir auf dem Schoß sitzen und sagen, du bist wohl irre, das russische Gas ist das Billigste, wo willst du das jetzt kaufen? Also all die Dinge, die natürlich vorrangig behandelt werden, solange wie man mit Putin noch einigermaßen klarkommt. Also ich versuche da auch immer irgendwie fair zu bleiben, denn das Naheliegendste ist, dass man jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und sagt, wie um alles in der Welt konnte man sich so abhängig von dieser einen Person machen. Mhm. Aber das ist das, was Thorsten Körner hier im Podcast auch mal vor ein paar Monaten, ich weiß nicht mehr genau, wie der Begriff war, aber so sinngemäß Rückwärtsschlaumeierei nannte. Und das ist ja auch total richtig. Mhm. Aber dieses Porträt ist, um darauf zurückzukommen, ich finde es interessant, wie sehr sie so verdrolligt wird. Ne? Also auch dieser Satz, Merkel nimmt auf einem schwarzen Sofa Platz, legt das Bein hoch, stützt sich in ein knallrotes Kissenherz, das auch auf der Sitzgarnitur im Kanzleramt lag. Das ist ja eine Szene, die könnte man auch in der RTL2-Doku irgendwie so sehen, von irgendwie Sabine aus Gera. Ne? So im Hintergrund irgendwie so ein riesen Tattoo, but first coffee und dann das Herzchenkissen.
Ja, und auch wie sie so ein bisschen ab und zu den Fotografen irgendwie abbürstet, fand ich irgendwie süß. Und eine schöne Formulierung, ich weiß nicht mehr genau, wie sie ging, aber ich glaube, da hat er geschrieben, dass sie ein Stück Essen quasi noch im Mund hatte, irgendwie so am Rand.
Ja.
Und dann hat sie das weggewischt wie ein Kind. Und ich habe mich dann gefragt, wie wischt man sich eigentlich das aus dem Mund wie so ein Kind? Wie sieht das denn aus, wenn Angela Merkel sich so ein Stück Essen aus dem Mund wischt?
Ich würde, also da ich ja ein Kind habe, würde ich jetzt mal behaupten, dass sich Essen aus dem Gesicht wischen bei Erwachsenen in der Regel immer etwas dezenter geschieht. Also eher ein zartes Tupfen. Während ein Kind immer eher großflächig sich durch das Gesicht wischt, da es zumindest was solche Dinge angeht, noch kein echtes Schamgefühl besitzt. Und aber du, möglicherweise stimmt das auch nicht.
Ich möchte gern das Videomaterial sehen.
Also unbedingt. Das ist auch interessant. Sie möchte wahrscheinlich einfach nicht porträtiert werden. Nicht von Malern, nicht von Fotografen und offenbar auch nicht von Biografen. Es muss unerträglich für sie sein, nun von jedem herbeigelaufenen Leitartikler bewertet zu werden. Andererseits, von Osang lässt sie sich offenkundig gerne porträtieren, was möglicherweise, und ich glaube, da geht auch so ein bisschen der Vorwurf von einigen in die Richtung, weil er ihr recht unkritisch begegnet. Mhm. Das ist, also, was soll ich dazu sagen, ne? Ich weiß nicht, wie der Porträtierer sich der Figur Merkel am besten nähern sollte. Also ein Porträt, was einer Figur wie Angela Merkel gut gefällt, nach 16 Jahren Kanzlerinnenschaft, ist wahrscheinlich wirklich kein besonders ausgewogenes. Mhm. Aber die Gefahr besteht natürlich auch immer, wenn man sich ein paar Mal begegnet ist, gemeinsam auf der Bühne war, dass dann irgendwann vielleicht auch zu viel Sympathie für das Objekt des Porträts da ist, das auch ein bisschen das Bild verwischt.
Solange das nicht die Ausmaße einnimmt wie die von Kohl und Diekmann, ist das ja alles in Ordnung.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das hätte sich mal dran sein. Das hätte sich dran sein. Genau. Ein negatives Wort.
Sowas kann man sich nicht ausdenken.
Zweifel am Wahrheitsgehalt von Reportagen Spiegel nimmt mehrere Beiträge von der Website. Das berichtet der Tagesspiegel. Im Sommer hatte der Spiegel über das Schicksal von Flüchtlingen an der griechisch-türkischen Grenze berichtet. Nun zieht er die Beiträge zurück. Das erinnert an den Fall Relotius. Todesfall EU-Grenze, nur die Überschrift des Spiegel-Beitrags steht noch auf der Website des Magazins im Ressort Ausland. Statt der Texte folgt nun eine Spiegelinformation, warum gleich mehrere Beiträge von der Website entfernt wurden. Ja, und es geht um ein Flüchtlingsmädchen, das gestorben sein soll an einem Skorpionbiss. Ich erinnere mich auch noch dunkel an den Fall. Ich war auch in dem Moment emotionalisiert, weil es natürlich wieder mal darum ging, wie der Westen Menschen in Flüchtlingslagern einfach ihrem Schicksal überlässt. Und ja, das zumindest ist natürlich Fakt. Also das ist mit Sicherheit nicht erfunden. Aber es geht halt darum, dass man gar nicht genau weiß, ob dieses Mädchen überhaupt existiert. Der griechische Migrationsminister habe Zweifel an den Berichten geäußert. Auch Spiegel-Chefredakteur Steffen Klussmann soll darüber informiert worden sein. Der Autor der Reportage Georgios Christides habe Ende August getwittert, mit den Eltern und Geschwistern des Mädchens gesprochen zu haben, heißt es im Bericht vom Medieninsider. Mhm. Tja, und jetzt ist nicht ganz klar, gibt es dieses verstorbene 5-jährige Mädchen überhaupt? Denn der Vorwurf ist unter anderem durch den Migrationsminister, dass es in den Berichten, also zur Recherche, dass da nur mit NGOs gesprochen worden sei. Also dass die Informationen sehr einseitig eingeholt wurden. Und der Vorwurf liegt jetzt im Raum, gibt es jetzt einen neuen Fall Relotius?
Tja. Also die Scheiße. Und ich glaube, man kann da einfach nur wiederholen, was man bei Relotius auch schon gesagt hat. Im Journalismus ist Vertrauen gewinnen wahnsinnig schwierig, ja. Vertrauen verlieren sehr, 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 sehr einfach.
Ja.
Und in so einer Situation gilt es, glaube ich, jetzt mit der Problemlösung selbst auch gleich wieder Vertrauen zu stärken, heißt
genau.
Transparenz schaffen. Und
ja,
das erstmal wegzunehmen und so einen Hinweis hinzustellen, ist schon mal gut.
Total.
Und diesen Prozess irgendwie transparent zu machen, ist, glaube ich, jetzt wichtig. Und dann sehen wir weiter.
Genau, darum geht es ja eben. Ne? Also es ist auch überhaupt nicht so, dass das jetzt so ist. Es geht genau. nur darum, dass das jetzt überprüft wird, dass diese Zweifel jetzt im Raum stehen. Und das, was ich dem Artikel entnommen habe, ist ja auch, dass der Spiegel offensichtlich dazu gelernt hat, was die kritische Selbstüberprüfung angeht. Das ist ja erstmal auch eine positive Botschaft, ja, die man da rauszieht. Denn der Fall Relotius, an den das Ganze erinnern soll, hat ja auch ganz viel damit zu tun, dass sich ja im Grunde genommen eine komplette Chefredaktion auch daran besoffen hat, da ihren Höchstleister zu haben, der ihnen da der Reihe nach die Preise ins Haus holt. Und irgendwann hat auch keiner mehr so richtig Lust gehabt, so scheint es im Nachhinein, überhaupt nochmal zu überprüfen, ob da was dran gewesen sein könnte oder ob das belastbar war. Und da haben die Kollegen an der Eriko-Spitze wohl dann doch schon ein bisschen dazugelernt. Aber trotzdem, ich meine, ich habe im Laufe der letzten Jahre immer wieder auch schon Dinge gelesen, egal ob im Spiegel oder sonst wo, wo zumindest der berechtigte Zweifel da ist oder sogar es auch Fakt gewesen ist, dass nicht alle Informationen verwendet worden sind, um ein ganzheitliches Bild von einem Sachverhalt darzustellen. Also du merkst, der Journalismus in Gänze hat aus dem Fall Relotius teilweise seine Schlüsse gezogen, ist aber immer wieder auch verführbar, eine Story eben nicht ergebnisoffen zu recherchieren und zu erzählen, sondern auch immer sehe ich da eine gewisse Sehnsucht, ja, eine Geschichte einfach durcherzählen zu können und dann manchmal, also sagen wir mal, sehr wahrheitsflexibel zu sein, um es mal vorsichtig zu formulieren. Mhm. Trotzdem würde ich dieses Beispiel gar nicht als Negativbeispiel, sondern eher sogar als Positivbeispiel nehmen, denn da geht es ja in erster Linie darum, erstmal auch damit in die Offensive zu gehen.
Es ist wahrscheinlich auch einfach gar nicht so einfach, etwas, was sich über Jahrzehnte quasi so verfangen hat, in den journalistischen Systemen, in Redaktionen so schnell wieder rauszubekommen. Ja. Also dieses Ergebnisoffene finde ich wahnsinnig wichtig. Ist auch etwas, was mir auch in meiner Arbeit ständig begegnet, wenn Leute uns Podcast-Ideen beispielsweise pitchen,
ja.
wo
ja.
ich das oft auch schwierig finde, wenn man von vornherein weiß, was man eigentlich berichtet. Nämlich sagt, ich möchte, das ist irgendwie so ein fieser Typ und ich möchte darstellen, wie fies der eigentlich ist in 6 Episoden.
Genau.
Ich denke, das finde ich jetzt nicht so interessant.
Ja.
Ich finde so, dass das oberste Mantra im Journalismus jetzt gerade, vor allem in solchen, glaube ich, Reportagen oder Porträts, sollte Neugier sein.
Ja.
Und wenn ich das Gefühl habe, da geht jemand gar nicht so neugierig an den Protagonisten heran, sondern eher quasi an die Geschichte selbst so und ja. wie groß sie sein könnte, das finde ich dann schwierig.
Was ist denn da schiefgelaufen?
Podcast Cui Bono. Warum tun diese Leute, was sie tun? Das fragt die Zeit. Seit Jahren mobben Menschen den YouTuber Rainer Winkler digital und analog. Die neue Podcast-Staffel von Cui Bono ist eine kluge Annäherung an das Phänomen Drachenlord. Es gibt Geschichten, über die nachzudenken sich anfühlt, wie ein einzelnes Spaghetto aus einem Topf kochenden Wassers zu fischen. Immer wenn man gerade glaubt, einen klaren Gedanken dazu gefasst zu haben, entgleitet er einem und flutscht zurück zu den anderen halbgaren Dingern in die brodelnde, trübe Suppe. Die Geschichte von Rainer Winkler ist so eine. Und diese Geschichte geht zurück, zumindest hier im Text, ins Jahr 2011, wo nämlich Rainer Winkler beginnt, YouTube-Videos unter dem Namen Drachenlord zu veröffentlichen. Schnell beginnen Menschen in Foren, sich über ihn lustig zu machen. Und dieser Rainer Winkler ist ja das Zentrum von Cui Bono. Mhm. Was ist daraus erwachsen und was für eine Person auch im Streit mit dieser Internet-Community, was für eine Person hast du kennengelernt, was für eine Person porträtiert ihr da?
Wir porträtieren erstmal Rainer Winkler zunächst auch in der ersten Episode als einen ganz normalen Typen, der halt YouTube machen möchte, wie alle anderen auch. Mhm. Ich meine, alle haben zu der Zeit angefangen, YouTube zu machen, haben die Möglichkeiten im Grunde genommen gesehen, sich einfach zu präsentieren, sein Leben zu zeigen. Daraus sind ja auch dann diese Influencer entstanden. Mhm. Und in dieser großen, quasi sagen wir, Demokratisierung wollte auch Rainer Winkler teilnehmen. Sagen, ja, ich mache auch jetzt einen YouTube-Kanal, wenn es alle anderen machen.
Was ist das für ein Typ? Wie sieht er, wie müssen wir uns den vorstellen? Ist, glaube ich, ein relativ schwergewichtiger Franke
genau.
mit einem interessanten
genau.
Akzent.
Er ist halt nicht der perfekte YouTuber, er ist halt nicht der perfekte Influencer, er ist jetzt nicht normschön, er hat so einen fränkischen Akzent, wie du gerade gesagt hast, er ist ein bisschen dick, seine Wohnung sieht nicht so toll aus. Also das, alles, was er präsentiert, was normalerweise Influencer von sich präsentieren, ist nicht so erstrebenswert. Also er präsentiert quasi ein Leben, was andere nicht haben wollen. Im Gegensatz zu echten Influencern in Anführungszeichen, die ein Leben präsentieren, was an anderen unbedingt haben wollen.
Ja.
Er glänzt nicht so wie alle anderen.
Ja, und dann geschieht aber etwas, was ihn zum nicht nur vom Opfer von Hohn und Spott macht, wie es im Internet leider ja häufig der Fall ist, sondern er wird ja im Grunde genommen zur Zielscheibe einer Massenbewegung. Wie konnte es dazu kommen?
Es ist so gewesen, dass von Anfang an, seit er YouTube gemacht hat, waren da schon immer Hater dabei, sogenannte Hater, also so Anti-Fans, Leute, die ihn quasi einfach nur hassen und genau aus den Gründen, halt eben, die wir gerade aufgezählt haben, irgendwie nicht mögen. Und das war von Anfang an so, als er auch nur eine Handvoll Fans hatte. Und diese Dynamik quasi zwischen Hater und Rainer Winkler, dieses Spiel aus Aktion und Reaktion, also er macht etwas, die Hater reagieren in den Kommentaren, er reagiert im nächsten Video darauf und sagt, hier, lass mich doch in Ruhe, und die Hater gehen wieder drauf und finden das irgendwie toll, dass das Opfer quasi reagiert. Und es geht immer weiter und es hat sich in den letzten 10 Jahren so verfangen und so ist so eskaliert, dass da an einem Punkt auch, ich glaube 2018 war das, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, 900 von diesen Hatern auch zu Rainer Winkler ins Dorf gekommen sind und vor seinem Haus plötzlich standen und von mehreren 100 Polizisten irgendwie aufgehalten werden mussten.
Das hat dann ja wirklich schon was von Fackelmob, oder?
Ja, das ist schon ziemlich heftig und auch etwas, was halt so 10 Jahre lang läuft und scheinbar quasi auch laufen kann. Also dem wurde in dieser Zeit irgendwie nicht Einhalt geboten.
Ist diese Geschichte von Rainer Winkler und dieser Gruppe von Menschen, die sich da auf ihn zubewegen in der einen oder anderen Form, auch die Geschichte eines falsch verstandenen Gerechtigkeitssinns. Denn immer wieder, wenn ich diesen Fall so aus der Halbdistanz betrachte, geht es ja oft auch um die Rechtfertigung zu sagen, ja, Moment mal, aber der hat sich auch einige Dinger geleistet, Komma, deshalb, Punkt, Punkt, Punkt.
Ja, das ist ein ziemlich durchschaubarer und perfider Versuch einer Täter-Opfer-Umkehr, was die Hater da betreiben. Nämlich, dass sie sich einzelne Situationen rausnehmen, wo Winkler mal etwas gemacht hat, was nicht so toll ist. Und das macht er auch. Mhm. Er sagt manchmal auch diskriminierende Sachen. Mhm. Er sagt manchmal auch frauenverachtende Sachen. Er hat auch einmal einen etwas schwierigen Satz gesagt, auf den wir in einem Podcast auch eingehen in der fünften Episode. Also es sind ganz viele Sachen, die er macht, die nicht ganz so toll sind. Aber nichtsdestotrotz ist selbst das ja niemals eine Rechtfertigung dafür, jemanden 10 Jahre lang zu mobben.
Ja.
Aber indem man quasi diese Umkehr macht, rechtfertigt man die eigenen Taten, die man da irgendwie vollbringt.
Ja, ich finde, insgesamt ist das Ganze ja auch ein interessanter Spiegel der Gesellschaft, auch der digitalen Gesellschaft, denn da erleben wir es ja unter anderem bei Twitter, vor allem ja auch, dass auch Menschen, die vermeintlich im Dienste des Guten unterwegs sind oder sich für die richtige Sache einsetzen, jegliches Maß verlieren, wenn es darum geht, nur in Anführungsstrichen die Richtigen zu adressieren oder zu attackieren. Also ich habe es schon ganz häufig erlebt, dass selbst Leute, denen ich also inhaltlich wirklich nicht gewogen war, dass ich trotzdem überrascht war, mit welchem Maß und auch schon wie exzessiv die angegangen worden sind. Und man sich schon die Frage stellt, ob die Wahl der Mittel gerechtfertigt ist im Vergleich zu dem, was die fokussierten Leute sich da haben zu Schulden kommen lassen. Und das ist ja ein sehr zeitgeistiges Phänomen. Ich meine, das gab es in der Gesellschaft immer schon. Mhm. Es war immer schon so, dass wenn man sich nur auf der richtigen Seite wähnte, dass die Wahl der Mittel im Grunde genommen grenzenlos war, weil man setzt sich ja für das vermeintlich Gute ein. Mhm. Und das fällt mir halt anhand unter anderem des Beispiels des Drachenlords halt wieder auf, weil da natürlich die Argumentation ganz häufig zu hören war, ja, aber der hat ja aber auch und deswegen stehen wir jetzt hier. Mhm. Und du denkst, ja, aber das kann ja kein Grund sein, sich wirklich so gehen zu lassen.
Mhm. Das sieht man ja auch jetzt aktuell auch an der Reaktion auch auf den Podcast, führen quasi viele Hater genau das wieder an und sagen, ja, aber der, ihr erzählt nicht alles, was da vorgefallen ist und nicht jedes Detail. Aber allein die Tatsache, dass es diese Details gibt, ist ja auch schon irre.
Ja.
Nämlich, sie protokollieren das ja alles. Es gibt eine Website, die sogenannte Drachenchronik.
Ja.
Dort wird quasi seit über 10 Jahren jeder einzelne Tag festgehalten in Rainer Winklers Leben, was er da getwittert hat, welches Video er gepostet hat.
Wirklich? Wird das alles komplett dokumentiert?
Welches T-Shirt er getragen hat, ob er dieses T-Shirt 2-mal hintereinander getragen hat, welches T-Shirt das beliebteste T-Shirt ist, was er getragen hat, wie das Wetter war in dem Dorf, als er quasi an diesem Tag was veröffentlicht hat.
Ja.
Also komplett irre und so ein bisschen so die totale, naja, auch Entmenschlichung halt.
Ja.
Also die nennen das ja auch das Drachengame.
Ja.
Und in dem Moment, in dem wir aus etwas ein Spiel machen, ist es einfacher quasi diese Figur des Spiels auch zu hassen. So.
Ja, also spätestens dann auf jeden Fall. Und was ich interessant fand, war dieser kleine Exkurs in Sachen Big Brother. Also ihr biegt ja im Podcast relativ früh ab in Richtung Big Brother und das fand ich schon spannend. Wie kam es dazu? Was wolltet ihr damit erzählen?
Naja, wir versuchen ja immer irgendwie hinter die Geschichte hinter der Geschichte zu finden. Also zu sagen, okay, die Rainer Winkler Geschichte, die ist schon spannend, die ist irre, die ist wendungsreich. Also es ist schon krass, was da alles passiert. Mhm. Dinge, die man irgendwie kaum glauben kann. Und dann möchten wir trotzdem, und das ist unser Anspruch auch, in dieser Cui Bono-Reihe, die Geschichte dahinter erzählen. Also was sind so die gesellschaftlichen Dynamiken, die das möglich machen, was da passiert? Und wir haben da so 2 Punkte irgendwie für uns identifiziert und ein Punkt davon ist so ein bisschen die Demokratisierung des Fernsehens.
Mhm.
Und was wir damit meinen, ist eben dieses YouTube-Machen und dass wie das Fernsehen im Grunde genommen über Reality-TV auch immer interaktiver geworden ist, wie man irgendwie immer so auch Ansprüche entwickelt hat an den Figuren, die wir da sehen und auf die wir auch manchmal herabblicken und sagen so, ja, die sind nicht so klug, nicht so toll, nicht so edel, wie wir das sind, aber wo quasi daraus irgendwie Unterhaltung geworden ist.
Na, im Positiven ging es ja los mit Zlatko, ne? Das war ja so ein bisschen die Starwerdung übers Reality-TV.
Genau, wir fangen da auch damit an, genau, die erste Staffel Big Brother, falls sich Leute irgendwie noch dran erinnern, da waren Zlatko und Jürgen so die großen Stars und wenn man aber sich diese Staffel nochmal genauer anguckt, gab es da auch eine Figur, eine Frau namens Manu, die über eine ganz lange Zeit hinweg eben auch gemobbt worden ist und zwar nicht nur von den Leuten im Haus, also nicht nur von Zlatko und Jürgen, die dann fiese Kommentare über sie gemacht haben, sondern auch durch die Medien außerhalb des Hauses, die das irgendwie noch angetrieben haben.
Die gute Tat des Tages.
Größter Goldfisch der Welt. Angler fischt 30 Kilogramm Koi-Karpfen. Das berichtet die Kreiszeitung. Jetzt pass auf, jetzt wird es interessant, weil es fängt nämlich französisch an. Rosnay L'Hôpital, der Angler Andy Hackett aus dem britischen Kidderminister in Worcestershire, das klingt ja wirklich wie so ein Loriot-Text, ne? Hat in einem See im französischen Rosnay-L'Hôpital einen riesigen Koi-Karpfen geangelt. Im Netz wird er bereits als der größte Goldfisch der Welt gefeiert. Sein Angelkollege und Manager der Angelseen, Jason Cowler, postet von dem Seebewohner Bilder und Videos auf Social Media, die nun viral gehen. Also zu sagen, dass der riesige Koi-Karpfen im Netz gefeiert wird, ist natürlich in der Anglersprache also auch eine Duplizität der Begrifflichkeiten, aber das nur am Rande. Also das Vieh ist 30 Kilogramm schwer, das ist ein Karpfen, ein Koi-Karpfen und das Ding ist halt knallorange. Ich habe schon gesagt, also knallorange aus dem Schlamm gezogen. Ich habe erst gesagt, es geht um Trumps Twitter-Comeback, aber es ist tatsächlich ein Koi-Karpfen. Sowas hat man, glaube ich, sonst nur bei Dieter Bohlen in Tötensen im Gartenteich. Also bist du Angler, Keschrau?
Ich bin kein Angler und ich finde das auch komplett inakzeptabel, diese Geschichte.
Ja.
Weil die Vorstellung, ja, dass etwas, was klein und süß zu sein hat, ja, plötzlich 10-mal so groß ist, 20-mal so groß ist, mir würde das eine scheiß Angst machen, sage ich ja ganz ehrlich.
Wirklich?
Stell dir vor, so ein Chihuahua, ja, der eigentlich so klein und süß ist, der ist irgendwie 30-mal so groß und will dir auf freier Wildbahn begegnen. Das gehört sich nicht. Inakzeptabel.
Ja, inakzeptabel. Also stell ich mir allerdings auch vor, wenn ich irgendwo in einem Teich am Schwimmen bin und dann kommt dir da einfach aber so 30 Kilo Karpfen entgegen in knallorange, nope, dann denkst du auch, in welchem AKW haben sie denn jetzt hier wieder das Wasser, ja, haben sie abgeleitet?
Also, schwimmen weiter, das hätte ich dann gesagt. Komm,
ja, ja,
geh weg.
Absolut, absolut. Also ich hoffe nur, wenn dieses Ding so riesig ist und golden schimmert, nicht, dass demnächst da die Abu-Chakas alle zum Angeln hinkommen. Ne? Also da muss man...
Endgültig zu weit gegangen.
Nach Drogenbeichte von Sido, Charlotte Würdig unterstützt ihren Ex-Mann. Das berichtet die Abendzeitung. Ungewohnt offen hat Rapper Sido über sein Privatleben gesprochen und dabei über seine Drogenprobleme ausgepackt. Leidtragende seien vor allem seine 4 Kinder und seine Ex-Frau Charlotte Würdig gewesen, wie er im Interview mit Spiegel offenbarte. Jetzt äußert sich auch die Moderatorin zu dem mutigen Schritt, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Ja, genau. Also Sido hat mit Nora Gantenbrink im Spiegel gesprochen. Fantastische Journalistin. Liebe Grüße. Ich wusste nicht, dass er so heftig den Drogen verfallen war, dass es ihn die Ehe gekostet hat. Das ist in der Öffentlichkeit ja nicht so deutlich geworden. Er selber sagt, dass es letzten Endes ihn das Verhältnis zu seinen 4 Söhnen gekostet hat. Er sagt, 4 Söhne, 4-mal verkackt, musst du auch erstmal schaffen. Mhm. Also schon auch bitter. Ich weiß nicht, wie es ihm jetzt gerade geht. Keine Ahnung.
Ja, ist eine bittere Geschichte und irgendwie aber auch gleichzeitig irgendwie gut, dass es diese Geschichte gibt, weil es mich dieses Ding von unsere Vorbilder quasi, die wir so haben, dass die auch irgendwie Schwächen haben, ja, dass denen auch manchmal nicht gut geht. Und vor allem im Hip-Hop, so ein Genre, wo alle so ein bisschen cool sind, alles bling, so, ne, alles so welterobernd, ja, und alles top, dass quasi so ein Vorbild sagt, hey, ich hatte in der Quarantäne eine scheiß Zeit, ich habe gestruggelt, das ist schon sehr viel wert. Und deswegen finde ich das gut, dass er das gemacht hat.
Ist es eigentlich nicht, aber auch irgendwie auch ein Spiegel der Gesellschaft, dass die, ich setze das jetzt mal in Gänsefüßchen, die deutschen Gangster-Rapper, also irgendwie immer mehr diese Vulnerabilität ausstellen, also siehe Sido, siehe Bushido, während die neuen Harten sind jetzt wer? Ich weiß es gar nicht. Wahrscheinlich im Zweifel irgendwelche Frauen. Also ich finde es sehr gut, dass er sich da so offen und verwundbar zeigt, aber das ist tatsächlich ja also im Deutschrap scheinbar oder nicht nur scheinbar, sondern anscheinend auch ein Trend.
Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, ich kenne mich mit dem aktuellen Deutschrap ehrlich gesagt gar nicht so krass aus, aber ich habe auch diese Apache-Doku oder sowas auf Amazon versucht anzugucken, also es ist eigentlich eine Werbedokumentation,
ja,
wie sie dort häufig gerade irgendwie erscheint und das ist natürlich sogar das komplette Gegenteil, weil da ist alles so, dass über den Dingen stehen und alles sauber und alles cool und es ist eine witzige Beobachtung, dass quasi so die alteingesessenen Hip-Hopper gerade die sind, die sich gerade jetzt so ein bisschen öffnen nach all den Jahren und sagen, okay, weißt du was, ist nicht alles so 100%, wie es aussieht.
Das mag auch ein bisschen damit, also wie gesagt, nochmal ganz klar, dass man sich da so offen zeigt und dass man über seine Verletzlichkeiten spricht, das ist ja zutiefst sympathisch. Es ist halt natürlich nur nicht das, was wir gewohnt sind von Leuten, die eigentlich aus dem Gangster-Rap kommen. Und es mag auch ein bisschen damit zu tun haben, dass sie möglicherweise an das klassische Publikum auch nicht mehr so richtig andocken können. Mhm. Und wenn du eher so in der Popkultur oder im Pop Fuß fassen willst, dann ist eine weiche Seite sicherlich jetzt auch nicht völlig verkehrt.
Das stimmt allerdings. Featuring Mark Foster.
Das gibt's doch gar nicht.
Du Gollum, du! Das ist ein schöner Text von Ron Steinke in der Süddeutschen Zeitung. Ein Gericht hat entschieden, dass man einen Menschen nicht als Bösewicht aus Herr der Ringe beschimpfen darf. Warum es auch teuer werden kann, andere als Schlümpfe, Voldemort oder sogar Pumuckel zu bezeichnen. Das hat nämlich das Landgericht München I geklärt, dass man einen Menschen nicht als Gollum beschimpfen dürfte. Es gab einen Streitfall, das wurde nicht straf, aber immerhin zivilrechtlich geklärt. Und es geht halt eben letzten Endes darum, dass jemand als Gollum sich beleidigt fühlte. Also hier schreibt Ron Steinke, das heißt Gollum, das kahlköpfige, lichtscheue Wesen, das sich von rohem Fleisch und Fisch ernährt und Selbstgespräche führt, eignet sich dazu, einen Menschen in seinem allgemeinen Persönlichkeitsrecht zu verletzen. Zumindest, wenn der Vergleich mit Gollum keinen Bezug zu einer sachlich legitimen Kritik mehr aufweist. Wie zum Beispiel in dem Vorwurf, sie sind gierig wie Gollum, sondern eine nicht mehr sachbezogene Herabsetzung der Person des Antragstellers. Also quasi, wenn du nur sagst, du Gollum, dann ist Gollum an sich als Figur schon so negativ, dass es zur Beleidigung taugt. Also da muss schon irgendwie noch ein Adjektiv dabei sein, um da einigermaßen sauber aus der Nummer rauszukommen. Im Zweifel kann es nämlich ein Ordnungsgeld bis 250.000 Euro setzen oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten. Das ist schon hart. Wen hast du schon wie geschmäht, Keschrau?
Ich hab schon drüber nachgedacht. Und ich hab die Idee, Micky. Und zwar muss man einfach ein bisschen tiefsinniger beleidigen und Bösewichte nennen, die einfach keiner mehr kennt. Also ich teste dich mal jetzt. Ich sag mal, du Cal Oakley. Weißt du, wer das ist?
Nein.
Das ist der Bösewicht von Titanic.
Ach wirklich? Sehr gut. Sehr gut. Ich hatte, das ist, du bist da auf einem guten Pfad, weil entweder geht es darum, die man nicht mehr kennt, oder natürlich Figuren aus der Literatur, die nicht jeder kennt. Weißt du, dass es dann eher so ein bisschen so speziell ist, dass du im Grunde genommen den Nachbarn andauernd schmähst, der aber nicht weiß, wovon du redest, weil es sich vielleicht auf eine böse Figur aus, was weiß ich, Onkel Toms Hütte bezieht oder dem zweiten von mir aus Ken Follett-Roman, ne? Irgendwie Augusta Pilaster. Du Augusta Pilaster. Das war nämlich eine sehr fiese, ältere, hochherrschaftliche Dame, die, wenn ich mich nicht irre, in einem Reisekoffer im Meer versenkt worden ist. Aber es kann sein, dass ich da jetzt nicht ganz richtig, aber ich glaube, ich liege richtig. Das ist sehr, sehr gut. Es geht übrigens, also was Voldemort angeht, da ist es genauso. Mhm. Und was man zum Beispiel auch nicht machen darf, man darf auch nicht einfach jemanden als Pumuckel bezeichnen. Also Fußballfans in einem Biergarten in Regensburg, die hatten einer Polizistin gesagt, hat der Pumuckel da so auch noch was zu sagen? Mhm. Und das war aber dann klar, also so geht's ja nun nicht.
Weil sie rote Haare hatte, oder?
Ja, die hatte rote Haare und das war also auch klar, das geht nicht. Und mein Lieblingsbeispiel, und da bezieht sich wiederum auf die Schlümpfe, beziehungsweise auf Gargamel, die Fernsehmoderatorin Julia Siegel stand 2018 vor dem Landgericht Köln, unter anderem wegen einer WhatsApp-Nachricht an eine Bekannte, die lautete, schlimmste Lügnerin aller Zeiten, schämen solltest du dich, du Gargamel. Der Kölner Zivilrichter soll damals in der Hauptverhandlung zu ihr gesagt haben, ich habe erstmal überlegt, was der Gargamel eigentlich mit den Schlümpfen macht. Siegel erklärte, er macht die Partys von den Schlümpfen kaputt. Er kommt auf die Party und will die Schlumpfine klauen. Von juristischen Konsequenzen sah das Gericht dann ab. Ich muss sagen, als ich das gelesen habe, ich war komplett schockiert, denn wieso Fernsehmoderatorin? Wieso ist Julia Siegel Fernsehmoderatorin?
Das hat dich am meisten schockiert an der Geschichte.
Das hat mich am meisten schockiert, muss ich einfach sagen. Das hat mich wirklich schockiert.
Mich hat sehr erfreut zu wissen, dass da so ein Zivilrichter dann plötzlich zu Hause ist und erstmal die Schlümpfe wegbinscht, um zu erfahren, was Gargamel eigentlich ganz genau macht, um auch wirklich eine fachkundige Reaktion auch drauf zu haben.
Er hat so die heimische, so eine Albrecht von Lucke-artige Bibliothek, dann hat er erstmal so ein Buch rausgezogen, erstmal gewälzt und die Schlümpfe gelesen, um sich tiefer in die Materie einzuarbeiten. Gefällt mir auch sehr gut. Übrigens muss die Schmähung des Schlumpfes beispielsweise nicht immer negativ sein, denn letzten Endes hat Markus Söder da massiv Wahlkampfhilfe damals für Olaf Scholz geleistet, denn in dem Moment, wo Markus Söder in einem seltenen Moment mal die Fassung verlor, sagte er ja zu Olaf Scholz, sie brauchen jetzt hier nicht sitzen und so schlumpfig zu grinsen. Und in dem Moment wurde ja mal Olaf Scholz darauf angesprochen und sagte dann bei Land sinngemäß, ja, so sind die Schlümpfe. Sie grinsen schlumpfig und am Ende gewinnen sie. Und da war der Ton gesetzt für den Rest des Bundestagswahlkampfs und plötzlich wurde für den einen oder die andere die Möglichkeit doch fassbar, dass Olaf Scholz am Ende diese Wahl gewinnen könnte. Das hatte Söder nicht bedacht.
Also haben wir doch den Schlümpfen einiges zu verdanken. Vielen Dank.
Ich glaube, mein Schwein pfeift.
Herzergreifend, Schimpansen ziehen zurückgelassenes Hundebaby auf. Das berichtet auch die Kreiszeitung. Ein kleiner, alleine zurückgelassener Welpe überlebte dank tierischer Retter mit großem Herzen. Schimpansen zogen den Kleinen liebevoll in ihrer Mitte auf in Grand Besser. Ja, in einer Schimpansen-Auffangstation, da wurde man eines Hundes habhaft, eines kleinen Welpen, kurz vor dem Tode. Und den hat man dort erst aufgepäppelt in dieser Schimpansen-Auffangstation. Und dann haben diese Primaten sich quasi in diesen kleinen Welpen verliebt und dann haben sie sich liebevoll um ihn gekümmert, in ihrer Mitte ihn aufgenommen. Sie haben ihn gefüttert, haben mit ihm gespielt, aufgepasst. All diese Aufgaben konnten die Desmonds in die Hände der Schimpansen legen. Also die Desmonds sind die Leiter dieser Schimpansenstation. Also da muss man sagen, das ist doch, also wir wollen ja hinten raus auch mal positiv enden. Das ist doch toll, das ist doch Content, oder?
Das ist fantastisch und es beweist mal wieder, Schimpansen sind die besseren Menschen. Das habe ich schon immer gesagt.
Das muss man sagen, wobei man der Fairness halber dazu auch sagen muss, Schimpansen neigen auch dazu, überfallartig wie so eine Guerilla im Dschungel auch andere Stämme zu überfallen und zu massakrieren und auch kannibalistisch tätig zu werden. Das muss ich an dieser Stelle schon doch mal hinzufügen. Während ich ja großer Fan der Schimpansenunterart der Bonobos bin. Mhm. Denn Bonobos zum Beispiel, die sind ja gelten als extrem sexbesessen, aber das tun sie nicht ohne Grund, denn sie haben Sex, um ihre Weibchen zu beruhigen. Das finde ich klasse. Das kennt man eigentlich hierzulande nur vom Karneval. Und bei Bonobos ist es so, der soziale Frieden wird dort über Sex hergestellt. Und meine absolute Lieblingsszene, die ich jemals in einer Tierdoku gesehen habe, das war ein Bonobo, der stand an einem Flusslauf und über dem Fluss ragte ein Ast und an dem Ast hingen Früchte. Jetzt ist es so, Bonobos können nicht schwimmen. Mhm. Aber die Früchte fielen halt so in diesen Fluss und die Strömung war nicht heftig und der Schimpanse hat versucht, mit diesem Stock die Früchte aus dem Wasser an Land zu angeln. Und er war noch schlauer, er hat mit dem Stock, ist er ein bisschen rein ins Wasser, mhm, in dem er ja nicht schwimmen konnte, und hat mit dem Stock die Tiefe des Flusses gemessen, um ein bisschen weiter reingehen zu können, wo die Früchte sind. Und in dem Moment, wo er kurz vor den Früchten war, sah er rechts ein Bonobo-Weibchen, hat den Stock beiseite geschmissen, das Bonobo-Weibchen durchgerappelt. Also da habe ich gedacht, das ist wirklich...
Wie die Katze mit dem Laserpointer.
Wie die Katze mit dem Laserpointer.
Aber ich habe ehrlich gesagt nach Sex für den sozialen Frieden eigentlich abgeschaltet.
Oder? Ich finde, das ist doch eigentlich eine sehr, sehr schöne Erkenntnis. Vielleicht müssen wir das einfach noch den deutschen Nationalspielern mit auf den Weg geben für das Spiel gegen Spanien morgen. Einfach mal auf dem Platz miteinander schlafen für den sozialen Frieden in Katar. Da wird also Gianni Infantino möglicherweise dann auch kein Foto mehr mitmachen wollen. Und
die Rolex-Uhr noch am Arm.
Die Rolex-Uhr noch am Arm. Oh Gott, oh Gott. Letzte Frage, Klaas Relotius, in welcher Staffel Cui Bono das Objekt eurer Betrachtung?
In welcher Staffel? Oh, ich würde mal sagen Staffel 10. Ist ganz weit hinten auf der Prio-Liste.
Okay. Aber ihr habt ja mit Sicherheit so 2, 3, wo ihr sagt, das könnte nochmal spannend werden.
Wir bekommen ständig irgendwelche Vorschläge und es sind meistens irgendwelche Figuren, die irgendwie gerade durchs Dorf gejagt werden. Letztes Jahr waren es doch immer so Xavier Naidoo und Boris Reitschuster und so weiter.
Ja, natürlich.
Ehrlich gesagt, wir wissen es doch gar nicht. Mhm. Das muss auf uns zukommen. Wir haben ja auch ein bisschen Zeit gelassen, auch bei Staffel 2, bis wir überhaupt eine Figur hatten.
Ja.
Deswegen, wir schauen mal, also, was da kommt.
Ja.
Aber schickt uns gerne Empfehlungen. Also, wenn ihr
gute vor allen Dingen.
Gute Empfehlungen,
Nicht jetzt Ulf Poschardt oder Julian Reichelt.
Nee, das ist so einfach. So, das kann man ja in einer Episode wegerzählen. Nee, da braucht man schon ein bisschen mehr Content.
Bitte. Ja, sehr gut. Ja, ich bin sehr gespannt. Also ich empfehle an dieser Stelle natürlich von Herzen gern Cui Bono, Wer hat Angst vor dem Drachenlord? Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Keschrau. Immer schön mit dir zu sprechen. Und die Kommentare in den Leisten, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, die beantworten wir dann gemeinschaftlich. Wir teilen uns die Arbeit. Ne? Wir haben ja jetzt wahrscheinlich dann den ganzen, wie heißt der Drachenmob oder wie heißen die?
Drachenmob, die hieß dann auch nicht, aber ich finde, das ist ein sehr guter Name.
Drachenmob.
Sagen wir Drachenmob.
Okay,
und alles klar. Dein Support ist mir sehr viel wert. Da in den Kommentaren.
Habibi. Sehr gerne. Keschrau, mach's gut.
Bis Danke denn. Dir, Micky. Vielen Dank.
Gerne. Bis denn. Ciao, ciao.
Apokalypse und Filtercafé ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan-Nia. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahiel. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust. Hey, so gut wie Keschrau Berus mache ich es wirklich nicht. Naja, der Podcast Cui Bono, What the Fuck Happened to Ken Jebsen, das war ein unglaublicher Erfolg letztes Jahr und wurde unter anderem mit dem Grimme Online Award, dem Deutschen ReporterInnenpreis und dem Deutschen Podcastpreis ausgezeichnet. Das weiß ich, denn ich stand auf der Bühne und habe ihn überreicht. Jetzt geht Cui Bono in die zweite Staffel. Es geht um den Fall Drachenlord, den größten Fall von Cybermobbing in Deutschland. Kollege Markus Feldenkirchen schrieb über die neue Staffel: lustig, traurig, spannend, irre, unterhaltsam und zugleich eine scharfe Diagnose unserer verrückten Zeit. Und unser Wolfgang Heim, ja, der schreibt: gut recherchiert, sauber aufbereitet, behutsam erzählt, wirklich toll. Und wenn Wolfgang sowas sagt, dann hat er sich dabei was überlegt. Und ich? Ich habe so gute Connections zu Studio Bummens, dass ich den Podcast sogar schon vorher hören durfte. Also Cui Bono 1 war sensationell und Cui Bono 2, das steht dem in nichts nach, so viel kann ich sagen. Also, Cui Bono, Wer hat Angst vorm Drachenlord? Eine Originalserie, eine Original Series von Studio Bummens zusammen mit Andan und RTL Plus Musik. Und hier kommt der Trailer.